Eine Frau entdeckt die lebenverändernde Kraft Gottes. Das ist mein Thema. Ich möchte mit euch heute Morgen ein Kapitel lesen aus der Heiligen Schrift. Und dieses Kapitel ist so spannend, dass ich es nicht abkürzen kann. Und im Grunde genommen ist das Kapitel wie eine Predigt. Ich möchte hinterher das nur ein bisschen erläutern. Ich lese aus 1. Samuel, 1. Buch Samuel, Alten Testament, das Kapitel 1, das komplette Kapitel. Wer kann, möge mitlesen. Es war einst ein Mann aus Ramat, ein Zufit vom Gebirge Ephraim mit Namen Elkana, ein Sohn Jerobeams mit Namen ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephratiter. Der hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Peninna. Und Peninna hatte Kinder, Hanna aber war kinderlos. Dieser Mann zog Jahr für Jahr aus seinem Wohnort nach Silo hinauf, um Gott, den Herrn der Heerscharen, dort anzubeten und ihm zu opfern. Dort waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, Priester des Herrn. So oft nun der Tag da war, an welchem Elkana opferte, gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern Anteile, je ein Stück vom Opfermahl. Der Hanna aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hanna lieber, obgleich der Herr ihr Kinder versagt hatte. Dann kränkte aber ihre Nebenfrau sie mit lieblosen Reden, um sie zu ärgern, weil der Herr ihr Kindersegen versagt hatte. So ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Hause des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Elkana aber, ihr Gatte, fragte sie dann: Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum bist du so betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Als man nun einst wieder in Silo, in der Halle gegessen und getrunken hatte, stand Hanna auf und trat vor den Herrn, während der Priester Eli gerade auf dem Stuhl an einem der Türpfosten des Tempels des Herrn saß. In tiefer Bekümmernis und unter vielen Tränen betete sie zum Herrn und sprach folgendes Gelübde aus: Gott, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd angesehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen willst und deiner Magd einen männlichen Spross schenkst, so will ich ihn dir, Herr, für sein ganzes Leben weihen, und kein Schermesser soll an sein Haupt kommen. Als sie nun lange Zeit so vor dem Herrn betete, stieg in Eli, der ihren Mund beobachtete, in Klammern, Hanna redete nämlich leise für sich, nur ihre Lippen bewegten sich, während man ihre Stimme nicht hören konnte, kam ihm der Gedanke auf, sie sei trunken. Und er sagte zu ihr: Wie lange willst du dich noch wie eine Trunkene benehmen? Werde endlich wieder nüchtern. Da erwiderte ihm Hanna: Ach nein, Herr, ich bin eine unglückliche Frau. Wein und berauschende Getränke habe ich nicht genossen, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für ein verworfenes Weib, denn nur infolge meiner großen Bekümmernis und Traurigkeit habe ich so lange gebetet. Da entgegnete ihr Eli: Gehe hin in Frieden. Der Gott Israels möge dir die Bitte gewähren, die du an ihn gerichtet hast. Sie erwiderte: Lass deine Magd deiner Huld anbefohlen sein. Damit ging die Frau ihres Weges und aß, und ihr trauriges Aussehen war verschwunden. Am anderen Morgen machten sie sich früh auf und verrichteten ihre Andacht vor dem Herrn. Und als sie dann in ihr Haus nach Rama zurückgekehrt waren und Elkana zu seiner Frau einging, da gedachte der Herr, der Hanna, sie wurde guter Hoffnung, und als die Zeit um war, gebar sie einen Sohn, dem sie den Namen Samuel gab. Denn, sagte sie, vom Herrn habe ich ihn erbeten. Ich denke, das ist in Ordnung, wenn ich hier Stopp mache. Es geht dann weiter, dass Samuel in den Tempel des Herrn kommt, nachdem er entwöhnt war. Er ist dort aufgewachsen und wurde der letzte Richter in Israel und danach beginnt das Königtum. Wir stehen also an einer Wegscheide des alten Lebens Israel mit seinem Gott, welches geprägt war von der Wüstenzeit, und dann kam das Königtum und in dieser Zwischenzeit befinden wir uns. Hier steht bei mir, dass Eli auf dem Stuhl am Türpfosten des Tempels saß. Der Tempel existierte noch gar nicht, das war in Wirklichkeit die Stiftshütte. Und auch die Stiftshütte, von der liest man gar nichts mehr, von ihr war eigentlich nur noch die Bundeslade übrig geblieben und die spielt nachher auch eine wichtige Rolle. Die Bundeslade war für Israel nach wie vor das Zentrum, denn sie symbolisierte eben die Gegenwart Gottes. Ich möchte zum Text ein paar Dinge sagen, zum Verständnis, und dann drei Punkte für uns heute am Muttertag da herauskristallisieren. Wenn man diese Geschichte liest, dann spürt man die Dynamik und die Intimität, die dahinter steht. Ich finde es so großartig, dass die Bibel nicht nur so fromm daherkommt, Gebote auflistet, Ratschläge gibt, wie man leben sollte. Diese Ratschläge sind gerade verborgen im Text, sind verborgen in der Geschichte. Und es ist eine lebendige Geschichte, und zwar eine Geschichte, wie sie einfach ganz normal zwischen Menschen stattfindet. Und das Dynamische ist, dass Gott in diese Geschichte hineinkommt und alles verändert. Das heißt, wir leben wirklich ganz in der Welt. Wir sind geerdet, wir sind Teil von dieser Welt. Aber da kommt Gott hinein und macht alles neu. Und das sehen wir hier. Elkana war ein vorbildlicher Israelit. Jedes Jahr ist er mit seiner gesamten Familie, wie viel da noch dabei waren an Verwandten und so, wissen wir nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich war wie zur Zeit Maria und Josefs, wie sie mit Jesus zum Tempel immer wieder jedes Jahr gegangen sind. So wallfahrtete Elkana jedes Jahr nach Silo. Silo liegt ungefähr 100 Kilometer vom Toten Meer nach Norden, so mitten in den Bergen. Und Silo war gleichzeitig der Endpunkt dieser alten Zeit, bevor das Königtum dann nach Jerusalem kam. Da war also auch die Bundeslade und da betete man jedes Jahr vor dem Herrn an. Dann wurde ein Opfermahl gehalten. In der Regel brachte man irgendetwas mit. Man brachte Fleischstücke mit oder andere vorbereitete Essensdinge. Wir sehen zum Beispiel, dass Elkana und Hanna, als Samuel geboren war, brachten sie einen ganzen Stier mit. Jetzt haben die Leute weder den ganzen Stier aufgegessen, noch den ganzen Stier geopfert, sondern es war so, dass man einzelne Teile von so einem Tier opferte und dann lebten auch die Priester und die Leviten davon und die ganze Familie setzte sich dann nieder und speiste. Ich kann mir vorstellen, es waren große Tische oder was weiß ich, man saß da vielleicht auf dem Boden auch, denke ich mal, und das war ausgebreitet. Ja, und dann war Hanna und Peninna da. Peninna stolz wie eine Frau, die ihre Berufung gefunden hatte. Sie hatte nämlich viele Kinder und das war ihr Leben. Hanna aber war kinderlos und das ist der Mittelpunkt hier unserer Geschichte. Ich habe mich damit jetzt ein bisschen beschäftigt und habe mich versucht einzufühlen in diese Situation mit den Kindern. Wir können uns das heute ja so schlecht vorstellen, ob man heute Kinder hat oder nicht, spielt keine große Rolle. Im Gegenteil, es gibt sogar mittlerweile eine Bewegung von Müttern, die ihre Mutterschaft ablehnen und die sauer sind, traurig und betrübt, dass sie Mutter sind und Kinder haben. Eine unvorstellbare Situation für damals. Heute scheint es oft zu sein, dass Frauen, die keine Kinder haben, erfolgreicher sind als die, die Kinder haben. Und wenn man sich hier einfühlt in diesen Text, dann merkt man das. Kinder waren der fleischgewordene Segen Gottes. Wenn eine Frau Kinder hatte, dann lebte sie in der Bestimmung Gottes. Und wenn sie keine Kinder hatte, dann hatte sie keine Teilhabe am geschichtlichen Weg Gottes mit seinem Volk. Es war also so, dass Israel in seiner ganzen Frömmigkeit sehr auf die Zukunft ausgerichtet war. Israel wartete auf den Gesalbten. Israel lebte nicht von der Vergangenheit her, vom Sinai, sondern Israel lebte von der Hoffnung, von der Sehnsucht danach, dass der Gesalbte, dass der Messias kommen würde. Sie waren auf Zukunft angelegt. Und diese Zeit des Wartens war angefüllt davon, dass man Kinder hatte, dass die Familie sich vermehrte, dass das Volk größer wurde. Und eine Frau, die Kinder hatte, hatte Teil am geschichtlichen Weg Gottes mit seinem Volk. Es ging weiter. Und von dieser Bestimmung war Hannah ausgeschlossen. Aller Trost, auch ihres Ehemannes, reichte nicht aus. Jetzt kommt der zweite Teil dieser Geschichte. In Vers 9 lesen wir, als man nun einst wieder in Silo in der Halle gegessen und getrunken hatte, wir können uns das vorstellen, Hannah war da allein mit ihrem Fleisch, Peninna war da mit den Kindern, vielleicht auch Kindeskindern, ich weiß es nicht, und sie waren fröhlich und Hannah, bei ihr passiert jetzt Folgendes. Ich kann mir das vorstellen, ich habe mich da hineingefühlt. Sie sitzt da, sie isst mit. Und dann passiert in ihr etwas ganz Wichtiges. Hannah ist an einem Punkt, wo sie merkte, so wie es war, geht es nicht mehr. Der Leidensdruck war so stark geworden, dass sie für sich spürte, so kann es nicht sein. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Total bitter zu werden, zumal sie ständig gehänselt wurde, vielleicht auch von anderen Menschen, ohne dass sie etwas sagten, von ihrer Nebenfrau auf jeden Fall. Und diese Erfahrung konnte zu immer mehr Bitterkeit führen, zu immer mehr Verzweiflung und auch zu immer mehr Zweifel an Gott selbst. Lebst du nun oder gibt es dich? Aber in Hannah war ein gutes Herz. Das hatte sie sich bewahrt. Und dieses Herz war auf den Gott Israels ausgerichtet. Dieses Herz war davon belebt, wir haben einen Gott, der die Geschichte gelenkt hat. Sie glaubte, da war etwas in ihr, welches von sich absah. Sie sah auf einmal nicht mehr ihre Not, sondern sie sah den Gott Israels. Und sie tat jetzt den entscheidenden Schritt, sie verließ ihre alte Situation, die sie festband wie in einem Käfig und gefangen, und sie trat heraus. Sie verließ die Familie, sie sagte keinem etwas davon und sie ging zur Opferstätte, zur Hütte des Stifts, dort wo Eli war, dort wo das Heiligtum war. Und dann heißt es hier, sie trat vor den Herrn. Das soll uns gleich noch ein bisschen beschäftigen. Wir treten vor den Herrn. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da treten wir vor den Herrn und bringen ihm unsere Mühsal, unsere Traurigkeit, die Situation, in der wir sind, und wir sagen alles oder nichts. Das sind die heiligen Momente des Lebens. Das sind die Momente, die wir auch im Leben nie vergessen. In tiefer Bekümmernis und unter vielen Tränen betete sie zum Herrn. Und sie sprach folgendes Gelübde aus: Gott, Herr der Heerscharen, Herr der Heerscharen, du Gott, der du mit uns diese Geschichte gemacht hast, der du unser Volk gegründet hast, der du mit uns ziehst und der du in unserer Mitte wohnst, ich komme zu dir. So wie du Geschichte gemacht hast mit allen Menschen, mit allen Frauen und mit allen Männern, so möchte ich, dass du Geschichte auch mit mir machst. Und sie wirft alles in die Waagschale und betet in dieser Weise. Und da merkt man, das war nicht nur ein einfaches Bittgebet, das war ein existenzielles, tiefes Herzensgebet. Das wird auch bestätigt in Vers 12. Als sie nun lange so vor dem Herrn betete. ein ganz kleiner Teil in diesem Satz, lange so vor dem Herrn gebetet hatte. Wenn hier eine Frau wäre, die einfach nur von dem lieben Gott etwas haben möchte, dann hätte sie ihr Anliegen gesagt und dann wäre es gut gewesen. Aber wir spüren, dass sie, die Hanna, mit diesem Anliegen und mit ihrer Not ganz eins war und ganz im Vertrauen. Ich glaube nicht, dass sie so lange betete, weil sie meinte, je länger ich bete, je mehr erhört Gott das Gebet. Sondern sie betete so lange, weil sie mit dem Herrn verbunden war. Es war die tiefe Herzensverbindung, die das Gebet in die Länge zog und die sie einfach vor Gott sein ließ. Und dann kommt diese interessante Stelle. Hanna redete nämlich leise für sich, nur ihre Lippen bewegten sich, während man ihre Stimme nicht hören konnte. Da wurde ich daran erinnert, das erinnert mich total an Römer Kapitel 8, Vers 26, wo es heißt, wir beten, wir kommen an einen Punkt, wo wir nicht mehr sagen können, was wir eigentlich sagen wollen, sondern wo der Geist Gottes in uns hineinkommt und durch uns betet und wir durch den Geist Geheimnisse aussprechen, Fürbitten aussprechen, die vor dem Herrn so wohlgefällig sind. Und dann werde ich erinnert hier an Apostelgeschichte 2, wo Eli zu ihr kommt und ohne geistliches Unterscheidungsvermögen nur diese eigenartige Bewegung und diesen Habitus von dieser Frau sieht und das Gefühl hat. Und das ist, er ist in dem Moment ohne Unterscheidungsvermögen und er sagt, du bist betrunken. So wie in Apostelgeschichte 2, die Leute, die keine Ahnung hatten und nicht bereit waren, sich auf den Geist Gottes einzulassen, eben nur sagen konnten, ja, die sind betrunken. Aber andere waren tief betroffen von der Lebendigkeit und der Gegenwart Gottes. So könnte ich zum Schluss hier sagen, und damit leite ich über zu den drei Punkten, die ich habe. Die Rolle des Hohepriesters Eli war die in dieser Zeit, Religion und Tradition versagen komplett im Angesicht von persönlicher Gotteserfahrung. Wenn sich die Gemeinde, ganz allgemein, wenn sich die Gemeinde, die Kirche, wie auch immer, von der lebendigen Gotteserfahrung abtrennt oder sie nicht mehr ernst nimmt, nicht mehr sagt, entweder du bist hier oder wir gehen keinen Schritt weiter. Wenn man das verpasst, dann kann es auf einmal sein, dass Religion und die äußeren Dinge so eine Macht bekommen, dass sie vorherrschend sind. Und letzten Endes die persönliche Gotteserfahrung gar nicht mehr ermöglicht. Man gewöhnt sich dann an diese Gepflogenheiten. Und das ist mein erster Punkt. Hier in diesem Kapitel sehen wir einen totalen Kontrast, einen Gegensatz zwischen Religion und lebendiger Gotteserfahrung. Und ich würde sagen, sogar ziemlich extrem. Denn wir lesen im zweiten Kapitel, dass die anderen Priester, die Söhne von Eli, Hophni und also er hatte zwei Söhne und die behandelten, so sagt die Bibel, die Opfer der Israeliten geringschätzig. Die interessierte das gar nicht. Die wollten nur einen Reibach machen, die wollten die besten Fleischstücke haben. Sie waren, sagt meine Übersetzung, nichtswürdige Buben. Und Eli, der Vater, der hohe Priester, der das hätte ändern können, änderte nichts. Das ist typisch. Einfach nur Religion, es läuft alles so seinen Weg. Hier ist es also eine leidlich funktionierende Kultusmaschinerie, dort aber bei Hanna eine unbedeutende Frau, die sich über alle Hürden, über alle Grenzen, über alle Gepflogenheiten hinwegsetzte und sich aufmachte zum lebendigen Gott Israels. Liebe Geschwister, das spricht zu mir. Das spricht zu mir und mahnt mich, Wieland, mache dich nie eins mit Tradition und Gepflogenheiten und Gewohnheiten. Trete immer wieder heraus, auch in deinem persönlichen Gebet. Sag nicht einfach, ich lese jeden Tag ein Kapitel in der Bibel. Ich bete jeden Tag 10 Minuten oder eine halbe Stunde und dann wird es dem lieben Gott schon gefallen. Nein, sondern ich möchte an jedem Tag in dieser lebendigen Verbindung mit dem Herrn bleiben, zumal wir im Neuen Testament leben und nicht mehr im Alten und wirklich von einer ganz anderen Situation ausgehen dürfen. In Kapitel 3, Vers 1 heißt es, zu der Zeit, wo der junge Samuel den Dienst des Herrn unter Aufsicht Elis versah, waren Offenbarungen des Herrn in Israel etwas Seltenes. Es gab keine Offenbarung mehr. Gott redete nicht neu. Gott tat das, was wir in Römer 1 sehen. Er gibt sie dahin. Er gibt die Menschen dahin. Wenn Menschen nicht bereit sind, auf ihn zu hören, wenn Menschen nicht bereit sind, auf die Mahnungen von ihm, auf die Propheten, auf Ratschläge zu hören, sondern einfach nur ihren eigenen Wegen nachgehen, dann gibt Gott sie dahin. Eine Gemeinde, eine Bewegung, Menschen, wie auch immer. Und so ist es mit den Leitern. Leiter ohne göttliche Berufung und ohne göttliche Persönlichkeit. Weil ich mich viel mit Kirchengeschichte beschäftigt habe, muss ich wirklich daran denken, die ganze komplette Kirche des Mittelalters war so eine dunkle Kirche. Und wenn du liest von vielen Päpsten, das war alles noch vor Martin Luther, das ist unsere Kirche, auf die wir aufbauen. Und da muss man sich für schämen. Das waren Menschen ohne einen Funken Göttlichkeit. Eine so furchtbare Situation, dass Gott und der Heilige Geist es überhaupt geschafft haben, da heraus eine Reformation zu starten und dann wirklich die Dinge der Bibel und des Glaubens wieder lebendig zu machen, so wie wir es heute haben, dass wir heute weltweit eine lebendige, charismatische Bewegung haben von 500 Millionen Menschen und noch in anderen Kirchen auch viele dazu. Ich bin Gott so dankbar, wie er uns wieder da herausgeholt hat. Sie waren nur noch diese Leiter der damaligen Zeit, Verwalter, und sie hatten kein geistliches Unterscheidungsvermögen und es gab auch keinen Raum für persönliches Gotteserleben. Hanna musste an den Punkt kommen, dass sie sagte, ich stelle mich jetzt gegen die ganze Welt, ich alleine, ich bin vor Gott verantwortlich, und sie trat heraus und ging ihren Weg. Und das ist mein zweiter Punkt. Hingegebener Glaube weckt und schafft neues Leben. Nur hingegebener Glaube weckt und schafft neues Leben. Das erinnert mich an den Vers im Neuen Testament, wo Jesus sagt, aber seit den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt bricht das Himmelreich sich mit Gewalt Bahn. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Ich will versuchen, den Vers in unserer Sprache auszulegen. Als Jesus gekommen war und den neuen Wein in neue Schläuche gegossen hat, ist etwas in unsere Welt hineingekommen und die erste Kirche hat es erlebt, dass wir im Glauben, im lebendigen Herzensvertrauen, im Gebet vor Gott kommen können und den Himmel bewegen können, dass wir im Glauben Gott an die Verheißungen erinnern können, die er gegeben hat, und sagen, so geht es nicht weiter. Wir beten jetzt, bis hier etwas Neues geschieht. So betete die Gemeinde, als Petrus und Johannes im Gefängnis waren. In Apostelgeschichte 4 können wir dieses wunderbare Gebet lesen. Das ist die Haltung, die einfach, die geprägt ist von dem Wissen, wer Jahwe ist, von dem Wissen, wer der Vater ist, von dem Wissen, wer Jesus ist, wer der Weinstock ist, von dem Wissen, wer der Heilige Geist ist. Und das kann einen nicht tatenlos bleiben lassen. Und manchmal führt uns, muss uns Gott in Notlagen führen, damit wir bereit sind, dieses herzzerreißende Gebet zu sprechen, das Hanna gesprochen hat. Es sind die Suchenden, die Gott sieht. Es sind die Bittenden, die Flehenden, die Erwartenden, die heilig Unzufriedenen, an denen er sich freut. Und wenn wir in dieser Zerschlagenheit, in dieser Herzenseinstellung vor ihn treten, daran freut er sich. Er mag keine Sattheit. Die, die ihr ganzes Leben in die Waagschale werfen, sich ganz auf Gott werfen. Es sind die Zerbrochenen, die, die nicht mehr ein noch aus wissen. Auf deren Gebet er sich dann freut. Und damit sind wir auch gleich beim dritten Punkt. Dieses Kapitel ist für mich eine anschauliche Lehre über Gebet. Liebe Geschwister, mir ist in den letzten 5 Jahren da so einiges klar geworden. Ich selber kenne die Zeit und das waren ernste Zeiten. Ich habe das hier schon berichtet und will das nicht großartig wiederholen, wo ich mich in unserer Couch im Wohnzimmer hingekniet habe und gemeint habe, ich muss jetzt ganz lange beten, ich muss jetzt durchbeten, bis Gott eingreift. Und irgendwann des Nachts um 3 bin ich aufgewacht an der Couch und habe gemerkt, dass ich im Gebet eingeschlafen bin. Ich wollte mit Gewalt etwas erreichen und das war auch gut und das hat mein Leben auch geprägt. Aber es ist diese Herzenseinstellung, dieses tiefe, vertrauende Gebet von Hanna, was eigentlich Gebet ausmacht. Es sind nicht die vielen Worte, schon gar nicht die Art und Weise, wie wir beten. Wir können stammeln, wir können ein Wort nach dem anderen sagen, wir können manchmal vielleicht gar nichts mehr sagen. Und das ist genau das Gebet, was Gott gefällt. Was ist Gebet wirklich? Sein Herz ausschütten. Dieses Bitten aus tiefster Not heraus. Und das geht erst dann, wenn unsere inneren Mauern zerbrochen sind. Wir können wirklich erst dann vor Gott beten, denn wenn unsere inneren Mauern, die wir selber, zum Beispiel durch viel Wissen, durch viel Erkenntnis, haben wir Mauern aufgerichtet, haben wir ein Gebäude in uns erschaffen, auf das wir stolz sind. Ich habe viele Erfahrungen gemacht. Ich habe viel gelesen. Ich war auf vielen Veranstaltungen. Ja, ich kenne alle diese charismatischen Prediger. Es gibt viele Mauern in uns, die uns stark machen, die aber Gott in uns schwach machen. Diese Mauern müssen zerbrochen werden. Und wenn wir sie nicht zerbrechen, dann bleiben sie bis zu unserem Lebensende und wir sterben dann vielleicht mit einem frommen Gebet auf den Lippen, aber doch innerlich abgehärmt. Oder wir sind bereit, diese Mauern von Gott zerbrechen zu lassen. Zum Beispiel Sprüche sind, nein, das geht nicht. Oder, ach, vergiss es. Oder, die Situation ist nun mal so. Solche Sprüche kommen aus einem Gefangensein in selbstgemachten und gestalteten Mauern. Es beginnt mit rücksichtsloser Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Ein Gebet, der Jakobusbrief sagt, das Gebet des Gerechten vermag viel. Ich glaube, dass diese Gerechtigkeit, die Jakobus da meint, diese Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ist. Ein aufrichtiges Gebet. Sich selbst nichts mehr vormachen. Wenn ich viel reden muss und viel erklären muss, dann ist es meistens schon verkehrt. Ich denke da auch an den verlorenen Sohn, der an den Punkt kam, wo Luther übersetzt in seiner Übersetzung, der verlorene Sohn schlug in sich. Er schlug in sich. Das ist dieses ganz tiefe, auf den tiefen existenziellen Herzensboden zurückgeworfene Leben. Ich komme zu mir selbst. Aus diesem zu sich selbst kommen, können wir dann zu Gott kommen. Ich möchte dieses Gebet des Geistes doch noch einmal aufschlagen, wenn es nicht so lange dauert, dass ich das finde, in Römer Kapitel 8. Kapitel Gleicherweise kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Er kommt unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir so, wie es gerade Not tut, beten sollen. Dann aber tritt der Geist mit unaussprechlichen Seufzern für uns ein. Der aber, der die Herzen erforscht, versteht die Sprache des Geistes, weil dieser in einer dem Willen Gottes entsprechenden Weise für die Heiligen eintritt. An einer Stelle lesen wir, dass Jesus ergrimmte im Geist. Gebet, ich denke, ich wage mich vor und sage das, ist Gebet des Geistes oder gar nicht. Ich denke, es gibt auch ein Gebet der Seele. Und wenn dann der Geist mitschwingt. Aber es kommt darauf an, wie viel Geist im Gebet ist. Ja? Wenn 90% seelisch ist und 10% vom Geist Gottes dabei ist, dann hat Gott schon einen Hebel, dann kann er ansetzen. Sein Geist kann da ansetzen. Und niemals wird es so sein, dass wir nur im Geist beten, weil wir auch geerdet sind und Menschen in dieser Welt sind. Aber es liegt daran, wer regiert uns? Regiert mich die Seele und mein seelisches Gebet oder regiert mich der Geist Gottes? Und ich denke, das ist der Weg. So hat Hannah gebetet. Ja, so hat sie gebetet, im Geist, mit Tränen. Ihre ganze Seele war damit drin, aber es wurde regiert vom Geist Gottes. Das möchte ich uns soweit gerne heute mitgeben, diese Frau Hannah im Alten Testament, die drei wichtigen Punkte, Religion oder lebendige Gotteserfahrung, dann der hingegebene Glaube, der uns weckt und neues Leben schafft und dann auch vielleicht ein neues Verständnis von dem, was Gebet ist. Ehrliches Sein vor Gott.